Podcast.
Der Tolkien Podcast. Präsentiert von der Deutschen Tolkien Gesellschaft. Spezial.
Hallo und herzlich willkommen zur Tolkshow Sondersendung Nummer 4. In der Tolkshow vom 18. August 2021 wurde die Frage besprochen: Brauchen wir eine deutsche Übersetzung der History of Middle-earth? Es diskutierten Helmut W. Pesch, Katrin Barth, Marcello Brambülles, Tobias M. Eckrich und Silvia Lindner. Moderiert wurde die Runde von Maria Zielenbach. Alle Themen und Termine der Diskussionsrunden findet ihr auf www.tolkshow.de oder wie immer in den Shownotes. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Tolkshow Nummer 4.
Herzlich willkommen bei der Talkshow, dieses Mal zur History of Middle-earth. Ich freue mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt und heute mit uns diskutieren möchtet. Wir möchten heute eben über die History of Middle-earth diskutieren. Und in diesem 12-bändigen Werk hat Christopher Tolkien die Geschichte der Werke seines Vaters zusammengetragen und kommentiert und aufbereitet. Und leider sind bis heute nur 2 Bände davon auf Deutsch erschienen. Und wir möchten heute mit euch darüber diskutieren, ob sich das schleunigst ändern sollte oder eher nicht. Wie immer der Hinweis, das ist ein Live-Format, es kann technische Probleme geben. Bitte verzeiht uns das, falls es dazu kommen sollte. Wir bemühen uns, dass dann alles schnell wieder besser wird. Bevor wir einsteigen in die Diskussion, ein bisschen Werbung für die Deutsche Tolkien-Gesellschaft. Die ist nämlich die Veranstalterin dieser wunderschönen Diskussionsshow. Und die Deutsche Tolkien-Gesellschaft ist ein deutschlandweit aktiver Verein, der zum Ziel hat, über Leben und Werk J.R.R. Tolkiens aufzuklären und zu informieren. Wir haben schon über 1000 Mitglieder und du kannst das Nächste werden. Der Jahresbeitrag liegt aktuell bei schlappen 36 Euro und damit unterstützt du direkt all unsere Projekte, unter anderem, dass diese Talkshow stattfinden kann mit all dem Drumherum, das es dafür braucht. Und mehr Infos dazu findest du unter tolkiengesellschaft.de/Mitgliedschaft. Dann noch ein Hinweis zum Format dieser Diskussion beziehungsweise der Kommentarerklärung. Die Leute, die schon von Anfang dabei sind, können jetzt kurz abschalten. Also nicht wirklich, sondern so gedanklich. Bitte fühlt euch bei allen Fragen, die gestellt werden, angesprochen. Schreibt fleißig in den Chat, diskutiert miteinander, diskutiert mit uns. Ich werde Fragen vorlesen, Fragen und auch Kommentare, auf die dann unsere TeilnehmerInnen eingehen werden. Und wenn, wie gesagt, irgendeine Frage gestellt wird und ihr habt dazu eine Meinung, dann bitte tut sie kund. Wir freuen uns sehr darauf. Diese Diskussionsrunde wird wieder als Sonderfolge des Tolkas erscheinen. Ich weise aber nochmal darauf hin, dass das als Live-Format ist und man die Sendung danach nicht nochmal angucken kann auf YouTube. Auch kurz danach nicht. Also weil es ja zwischendurch stoppt und euch einen Kaffee holt und dann weiterschaut, kann es sein, dass ihr das Ende verpasst, weil es dann nämlich schon weg ist. Aber die Audio könnt ihr euch dann später als Podcast anhören. So, und nun zum wichtigsten Teil, der Vorstellung von unseren DiskussionsteilnehmerInnen. Da haben wir einmal Helmut W. Pesch. Er arbeitet als Übersetzer, Lektor, Wissenschaftler und Autor. Und er hat bereits einige Werke Tolkiens übersetzt, darunter Beren und Lúthien, Der Fall von Gondolin und auch das bald erscheinende Natur und Wesen von Mittelerde. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Hallo. Dann haben wir Katrin Barth. Sie ist Mitglied des DTG-Stammtischs Köln und eine eifrige Tolkien-Leserin. Und sie kennt sich sehr gut in der History of Middle-earth aus und arbeitet als Englisch- und Lateinlehrerin. Dann haben wir Marcel Obram-Bülles, den ihr schon kennen solltet aus früheren Talkshows. Er ist der Gründungsvorsitzende der DTG und arbeitet auch als Übersetzer und übersetzt auch Bücher, die einen Tolkien-Bezug haben. Und er ist im Internet auch als The Tolkienist bekannt.
Namen allerseits.
Hallo. Dann haben wir Tobias M. Eckrich. Er ist der Vorsitzende der Deutschen Tolkien-Gesellschaft und heute zum ersten Mal auch zu sehen und nicht nur in der Technik und in der Regie und tut dort Krams. Und er kennt sich nicht nur sehr gut mit Technik aus, sondern auch sehr gut mit rechtlichen Fragen rund um Tolkiens Werke. Hallo Tobias.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Maria.
Wunderschönen guten Abend. Und dann haben wir noch Silvia Lindner. Sie ist die Sprecherin des DTG-Stammtischs Göttingen und Mitglied der Flammifer-Redaktion, unserer Vereinszeitschrift. Und in ihrem Stammtisch wird regelmäßig aus Tolkiens Werken gelesen, unter anderem auch aus der History of Middle-Earth. Hallo Silvia.
Hallo an euch alle.
Und zuletzt noch ich selbst. Ich bin Maria Zielenbach. Ich bin bei der DTG für die Stammtische zuständig und mache auch viel Social Media Dinge und so weiter. Und ich moderiere auch diese Diskussionsrunde. Gut. Bevor wir mit der eigentlichen Diskussion anfangen, möchte ich ganz kurz eine Zusammenfassung der History of Middle-Earth geben, eine ganz, ganz kleine. Denn einige von euch können vielleicht nicht ganz so viel damit anfangen, da es sie ja nicht auf Deutsch gibt. Also, in der History of Middle-Earth sind, wie ich schon gesagt habe, die Werksgeschichte von Tolkiens Werken nachempfunden. Dabei ist in den Bänden 1 bis 5, findet sich das frühe Legendarium, könnte man so sagen. Also frühe Versionen zum Beispiel, was später das Silmarillion werden wird. Dann in den Bänden 6 bis 9 ist die Geschichte des Herrn der Ringe zu finden. Da gibt es dann mehrere Versionen derselben Kapitels immer und immer wieder mit allen Änderungen, die Tolkien vorgenommen hat. Und dann gibt es noch die Bände 10 bis 12. Da finden sich spätere Versionen von dem, was wir jetzt simulieren können, und auch noch weitere Schriften von Tolkien, die mit seinem Legendarium zu tun haben und diverse Themen haben. Übersetzt auf Deutsch nur die ersten beiden Bände, nämlich das Buch der verschollenen Geschichte 1 und 2. Und danach kam dann leider nichts mehr auf Deutsch. Und wir möchten heute eben darüber diskutieren, ob die anderen Bände auch noch übersetzt werden sollten. Und dazu möchte ich die erste Frage in den Raum werfen. Und zwar, welche Rolle die History of Middle-Earth für unsere DiskussionsteilnehmerInnen und auch für euch vor dem Bildschirm bisher gespielt hat. Und ich fange mal an in der Reihenfolge, in der ich euch sehe. Katrin, welche Rolle hat die History of Middle-Earth bislang für dich gespielt?
Ja, es ist sozusagen, war für mich so ein bisschen Tolkien für Fortgeschrittene. Ich habe natürlich, wie wahrscheinlich alle, mit dem Herrn der Ringe und dann mit dem Hobbit angefangen, irgendwann das Silmarillion entdeckt. Und irgendwann war es dann so, ich will aber noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und dann kamen halt die anderen Dinge, wie die Unfinished Tales und dann eben auch die History of Middle-Earth. Und zuerst habe ich dann die History des Herrn der Ringe gelesen, also die drei Bände, die du eben erwähnt hattest. Und das hat nochmal eine ganz neue Welt für mich eröffnet. Das hat also wirklich eine ganz große Horizonterweiterung bedeutet, erstmal dann noch Figuren wie Trotter zum Beispiel kennenzulernen. Und so. Und dann habe ich irgendwann auch die anderen Bände gelesen und bin immer noch dabei. Also es ist ja kein Werk, das man einfach so mal von vorne bis hinten durchliest und dann hat man es gelesen. Das ist mehr so was, was man immer mal wieder liest. Und ich finde es unglaublich bereichernd für, ja, alles für mich, was mit Tolkien zu tun hat. Also ich lese es gerne immer mal wieder, stückchenweise. Ich höre auch gerne, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob die Zuhörer das kennen, die Miskat Academy, der Tolkien-Professor, bespricht die Bände. Das ist auch ein guter Weg, da durch die einzelnen Bände durchzugehen. Sehr unterhaltsam und lehrreich. Und so arbeite ich mich da immer mal wieder durch, Stückchen für Stückchen.
Sehr schön. Vielen Dank. Dann ist das nächste bei mir Helmut.
Ja, also bei mir fing das ungefähr Anfang der 80er Jahre an. Der erste Band ist 1983 erschienen. Und damals habe ich angefangen, systematisch Tolkien zu sammeln. Und dadurch, da ich das immer dann gleich bei Erscheinen haben musste, habe ich auch von allen Bänden die Erstauflage. Das heißt nicht, dass ich das alles sofort gelesen habe. Im Gegenteil, in einigen Fällen dauert es doch mehrere Jahre, stand dann im Bücherschrank. Und ich habe dann erst angefangen, mich damit zu beschäftigen, als es um bestimmte Themen ging. Wahrscheinlich bin ich auch der Einzige hier in der Runde, der zum Beispiel die Etymologien in The Lost Road, das ist das Wörterbuch der Elbensprachen, systematisch Zeile für Zeile durchgearbeitet hat. Für mich ist das Interessante dabei, was ich ja auch aus meiner früheren Tätigkeit als Lektor kenne, dass wir eben Literatur nicht als etwas Abgeschlossenes erleben, sondern als einen Prozess, dass wir dem Autor gewissermaßen über die Schulter schauen können, wie er Themen entwickelt, auch in welche Sackgassen er sich manchmal verrennt und wie aus dem Ganzen nachher ein in sich konsistentes Gebilde wird. Das habe ich immer im Herrn der Ringe bewundert, dass man auch, so oft man es liest, eigentlich kaum Widersprüche findet. Und das zeigt eben nicht nur, wie systematisch Tolkien gearbeitet hat, sondern auch, wie viel er da wirklich hineingesteckt hat. Und all dies merkt man natürlich erst, wenn man sich mit der History of Middle-Earth beschäftigt. Im Übrigen möchte ich noch zu dem, was du, Maria, gesagt hast, ergänzen. Es sind eigentlich nicht nur 12 Bände, sondern es kommen noch 2 Bände dazu, die History of the Hobbit, die jetzt nicht direkt hierzu gehören, von John D. Radcliffe und natürlich jetzt Natur und Wesen von Mittelerde, was hier im Herbst erscheinen wird, was gewissermaßen der 13. Band der History of Middle-Earth ist, da er Spätschriften Tolkien enthält. Also es ist noch eine ganze Menge an Material, was auf Deutsch nicht erschienen ist.
Vielen Dank auch für die Ergänzung noch. Dann ist der nächste bei mir Tobias.
Ja, welche Rolle? Ich würde, wenn ich ehrlich sein müsste, gar keine. Und es schlicht und einfach aus dem Grund, also wenn ich für die Tolkien 5-Minuten-Folge was recherchieren muss, schlage ich natürlich nach, aber ich tue mich mit der englischen Sprache in der Form einfach zu schwer, als dass ich es mal eben nebenbei lesen könnte. Und ansonsten fehlt mir dafür schlicht und ergreifend die Zeit, mich jetzt hinzusetzen und zu sagen, ich acker mich jetzt gegebenenfalls mit einem Wörterbuch daneben durch. Dann müsste ich irgendwie so sämtliche Arbeiten für die DTG einstellen, um das Zeitpensum zu haben. Und wie gesagt, als Nachschlagewerk natürlich unerlässlich, aber bis auf die ersten beiden Bände habe ich sie auch nicht wirklich jetzt angefangen zu lesen.
Dann bist du diesmal unser Konterpunkt, oder wie auch immer das nennen könnte. Vielen Dank. Dann ist die nächste, Silvia.
Ja, also die Bedeutung der History für mich. Also am Anfang hatte ich nur die ersten beiden Bände auf Deutsch. Das war so, dass Deutsch konnte ich, das habe ich als Kind gut lesen können. Und ich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht, dass diese beiden Bände zu was weit Größerem noch gehören. Das war zu einer Zeit, wo englische Bücher noch nicht so weit verbreitet und gut verfügbar waren auf dem deutschen Büchermarkt. Und irgendwann stand ich dann vor dem Fantasy-Regal und da standen dann ein Haufen Bücher, wo Tolkien drauf stand. Und ich wusste nicht, was ich nehmen soll, habe die andächtig durchgeflöht und habe mich einfach mal spontan wegen des Covers für dieses Buch hier entschieden. Vielleicht kann man es erahnen. Ich weiß nicht, ob es jetzt scharf wird, aber...
Leider nicht.
Nee, okay, dann tue ich es. Es ist Band 10, das Morgoth's Ring. Ich fand das toll. Irgendwie dachte ich, na, vielleicht kriegt man da noch ein bisschen mehr Geschichten aus dem ersten Zeitalter. Hatte mir das Inhaltsverzeichnis durchgelesen und habe es mitgenommen. Ich habe mittlerweile auch die anderen Bände. Danke, Marcel, genau das, ja. Und ich habe sie nicht alle gelesen. Ich gucke mir durch, was spricht mich vom Inhalt an und lese die entsprechenden Passagen. Also ich habe einige Passagen, die überhaupt nicht an mich rangehen in diesen ganzen gesamten Werken. Und es gibt Bücher, die habe ich vielleicht einfach mal so durchgeblättert. Aber es gibt einfach ein paar Bände, die mich wesentlich mehr ansprechen wie andere. Und wir lesen es tatsächlich auch auf dem Stammtisch, einfach weil wir ziemlich buchverrückt sind auch und gerade versuchen rauszufinden, was im zweiten Zeitalter in Mittelerde so passiert ist. Und da ist die History natürlich ein sehr dankbares Buch oder das sind sehr dankbare Bücher. Da kann man sehr viel rausziehen und zumindest so eine Idee kriegen, was da alles passiert sein könnte. Deswegen, also für mich ist es schon sehr, 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 sehr wichtiges Buch, aber man pickt sich die Rosinen raus, also die für einen gerade wichtig sind.
Gut, vielen Dank. Und dann zum Schluss noch Marcel.
Ja, bei mir war das ja im Endeffekt so, als ich damals erst den Herrn der Ringe auf Deutsch gelesen hatte, habe ich natürlich dann versucht, mehr Bücher zu Tolkien zu finden. Und bei mir ist der erste Schritt dann aber tatsächlich zum British Council gegangen, als es in Köln noch eine große Bibliothek hatte, was ja im Endeffekt das Goethe-Institut der Briten ist. Und da kann man sich informieren und da bin ich hingegangen. Und habe halt alles gelesen, was da irgendwie in den Regalen war. Und das war relativ viel eigentlich damals. Das waren die Unfinished Tales, Book of Lost Tales 1 und 2, die Pictures, Herr der Ringe Hobbit natürlich, Frodos Reisen auch war zum Beispiel mit dabei. Aber dann war natürlich irgendwann Schluss. Und ich war halt völlig entsetzt, weil ich mir dachte, okay, also ist jetzt hier, was gibt's denn noch? Und weil Silvia das gerade zeigte, was mich halt unheimlich begeistert hat für die History of Middle-Earth, waren vor allem die Illustrationen. Weil die gesamte Reihe, die ich im Endeffekt habe als Paperback, ist komplett von Roger Garland gezeichnet worden. Leider ist er vor nicht allzu langer Zeit gestorben. Er war halt ein ganz begnadeter Fantastik-Illustrator. Und die Bilder haben sich so in meine Erinnerung gebrannt, dass ich immer nur darauf gehofft habe, wann kommt der nächste Band? Weil ich habe halt auch Ende der 80er angefangen und einige der Bände noch mitbekommen. Und diese Bilder zu sehen, dachte ich mir, okay, ich muss das lesen. Und was Helmut ja schon erwähnt hat, ist, wir bekommen hier einen Einblick in einen kreativen Prozess, der in dieser Form tatsächlich einzigartig ist. Also irgendwann Jahre später dachte ich mir, na ja, so Frank Herbert, Dune, der Wüstenplanet, ist ja genauso berühmt, genauso bekannt, genauso groß. Und es wäre fantastisch, mehr zu erfahren, wie diese 6 Bände damals entstanden sind. Und da haben wir, das war wahrscheinlich, also ich würde es gerne heute ein- oder zweimal gerne ansprechen, den komplett anderen Weg gesehen. Bei Tolkien hatten wir den Sohn, der aus wissenschaftlichem Hintergrund die wissenschaftliche Arbeit und das Aufarbeiten leistete. Und bei Frank Herbert ist es der Sohn, Brian Herbert, zusammen mit Kevin J. Anderson. Und die schreiben Geschichten weiter. Also einfach Prequels und Sequels. Und die schreiben einfach Sachen im Universum von Dune. Das heißt, wir erfahren überhaupt nichts über den eigentlichen ursprünglichen literarischen Prozess, sondern wir erfahren einfach neue Geschichten. Und ich muss leider sagen, die sind nicht ganz so gut wie das Original. Das ist dann meine persönliche Einschätzung, aber vielleicht ist da jemand anderer Meinung. Aber es wäre unheimlich spannend gewesen, da mehr darüber zu erfahren. Und ich bin sehr dankbar, dass es für Tolkien Christopher Tolkien gab, seinen Sohn, der das übernommen hat. Also ich bin von der Serie immer sehr begeistert und lese die regelmäßig, wenn ich kann, mal wieder ein Band durch. Je nachdem, was gerade als Thema ansteht.
Schön. Vielen Dank auch an dich. Und jetzt öffne ich die Diskussion. Stellt euch Fragen. Sagt, was ihr sagen möchtet.
Tobias ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel dafür, warum wir das übersetzen sollten. Weil es ist so eine Fehlannahme, bloß weil wir irgendwie jetzt theoretisch alle Netflix und, weil keine Ahnung, Disney Plus oder irgendwas haben und auf Original irgendwie hören oder lesen oder schauen können. Es spricht aber leider nicht jeder Deutsche und jeder Deutsche irgendwie fließend Englisch. Und schon gar nicht auf einem Niveau, wie es in diesen tatsächlich wissenschaftlichen Publikationen stattfindet. Ich als Übersetzer, das ist natürlich auch für mich mein alltäglich Brot, dass ich damit Geld verdiene. Es gibt eine Menge Menschen, die einfach nicht die ganze Zeit mit dem Wörterbuch daneben sitzen und sich stundenlang da durch den Text quälen wollen, sondern sie möchten gerne einen fließenden deutschen Text lesen. Deswegen ist das aus einem rein pragmatischen Grund für die Leute, die vielleicht interessiert sind, ist das eine Hemmschwelle. Und die kann man nur senken, indem man es übersetzt.
Die Frage ist ja auch die man sich stellen muss, wer braucht eine Übersetzung? Braucht der Verlag sie? Braucht die Tolkien-Community sie? Brauchen Tolkien-Interessierte, die sie die Sprache nicht sprechen? Und je nachdem, in welchem Standpunkt ich mich befinde, gibt es unterschiedliche Antworten. Das heißt, wir müssen eigentlich erstmal klären, wer ist wir in diesem Fall? Brauche ich sie auf Deutsch? Jein, ich würde es mir weitaus leichter tun, aber ich komme mit der englischen Sprache zurecht. Ich kenne ganz viele Tolkien-Fans, die sagen, das Englische ist mir leider zu schwer. Ich werde es in meinem Leben auch das Englische so nicht mehr lernen. Ich wüsste aber unglaublich gerne, was da alles drinsteht. Ist aber einfach eine Mammutaufgabe. Die brauchen sie. Braucht der Verlag sie? Wenn wir nachher auf die Rechte zu sprechen kommen, ist das ein sehr zweischneidiges Schwert. Und dann bleibt natürlich nochmal, Helmut, sofort, dann bleibt natürlich auch nochmal die Frage komplett offen, wie will man es übersetzen?
Gut, was das Übersetzen betrifft, es gab wohl anfangs auch die Schwierigkeit, der dritte Band, The Lays of Beleriand, ist natürlich dieser Band mit den langen epischen Gedichten, die über Seiten und Seiten und Seiten gehen, teilweise im Stabreim, teilweise in Reimpaaren. Und es gab früher so auch die Ansicht, sowas kann man ja nicht übersetzen. Ich meine, Hans-Ulrich Möhring hat gezeigt, dass es durchaus möglich ist, sowas zu übersetzen. Ich habe selber also in meiner Vergangenheit auch schon oft Gedichte übersetzt innerhalb von Büchern. Ich denke, dass also dieses Hindernis wahrscheinlich nicht so hoch ist, wie man sich das ursprünglich gedacht hat. Aber es war natürlich nach dem Book of Lost Tales, was ja nun doch durchgängige Texte hat, auf einmal ein Stolperstein ist, diesen dritten Band zu bekommen. Wir wussten, man wusste ja damals noch gar nicht, was kommt in den weiteren Bänden. Und auch hier ist dann natürlich auch die Frage, auch an den Texten in den weiteren Bänden, was sind das für Texte? Man kann im Großen und Ganzen sagen, es sind unvollendete Texte. Also es ist eigentlich kaum etwas, was zu Ende erzählt worden ist. Welche Qualität haben diese Texte? Wie weit haben sie eine literarische Qualität? Es sind ja auch Geschichten, die Tolkien immer wieder neu erzählt hat. Mal als Chronik, mal als Versuch einer Erzählung, mal sonst wie, mal als Gedicht. Was er ja versucht hat irgendwie ist, ich sage immer, er hat versucht, eine Art mündliche Überlieferung in ein einziges Leben zu packen, als Art Kunstform. Und genau das dokumentiert ja diese Manuskriptausgabe. Ne? Der Herr der Ringe ist halt ein Roman, der sehr stark das Gefühl erweckt, er beruht auf einer mündlichen Überlieferung. Und hinter dieser künstlichen mündlichen Überlieferung stecken Tolkiens ganze Arbeiten, die er im Laufe von Jahrzehnten gemacht hat. Für mich als Literaturwissenschaftler ist das unheimlich interessant, dem Autor auf die Finger zu sehen. Ich glaube, es gibt auch kaum einen Autor des 20. Jahrhunderts, bei dem Leben und Werk so minutiös dokumentiert ist wie bei Tolkien. Es gibt mittlerweile ja schon eine Chronologie von Tolkien, wo also mehr oder weniger steht, was er jeden Tag gemacht hat. Ne?
Ja. Was bei Tolkien in 5 Minuten uns sehr entgegenkommt, wo man genau nachschlagen kann, wo, was hat er an dem Tag alles gemacht? Ja. Wann genau schrieb er den Brief so und so?
Klar, es sind auch immer noch bei dem Ganzen, darf auch Christopher Tolkien als Herausgeber nicht vergessen, der natürlich auch Entscheidungen getroffen hat, wie er diese Texte präsentiert. Das hat er gerade in diesen letzten Bänden, den großen Geschichten, also Beren und Lúthien, der Fall von Gondolin und die Kinder Húrins, ja nochmal deutlich gemacht, dass es bewusste Entscheidungen waren, zum Beispiel diese Texte mehr oder weniger chronologisch zu präsentieren. Die Fäden, die sich hindurchziehen, herauszusuchen, ist dann die Aufgabe des Lesers. Und das ist also auch wirklich eine Aufgabe, die schwierig ist und langwierig ist und mühsam ist. Nur die Frage, wer will sich dieser Aufgabe unterziehen? Oder heißt es, wir können es vielleicht auf eine Auswahl reduzieren, bloß bei den Texten, die für sich allein stehen. Aber dann ist die Frage auch, würden die Erben das mitmachen? Und wie sieht das rechtlich aus und überhaupt?
Also ich hatte mir tatsächlich auch überlegt, dass, also mein erster Impuls, wenn mich jemand fragt, muss das übersetzt werden, ist, ich sage erstmal grundsätzlich ja, weil ich die Bücher insgesamt sehr, sehr wichtig finde. Aber dann kommt irgendwie so das große Aber hinterher. Für wen macht man das? Also wie Tobias auch schon gesagt hat, ich denke, es ist einfach für viele Leute was dabei. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es rechtliche Sachen jetzt erstmal beiseite, dass man sich, dass man das irgendwann übersetzen kann, weil ich denke einfach, dass es für viele Leute, die Englisch nicht so gut können, ich tue mir wirklich auch mit manchen Passagen einfach schwer, die ich auf Englisch nicht gelesen kriege, würde da vielleicht auch nochmal eine ganz andere Welt sich eröffnen. Also ich würde mich einfach riesig freuen, wenn man das komplett von A bis Z übersetzen würde, und eine selektive Auswahl wäre für mich sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Wobei man da natürlich auch wieder sich hervorragend streiten könnte, was nimmt man mit rein und was muss rausfallen.
Ja, es ist ja schon eine Auswahl. Ich glaube, Helmut hat das ja eben gerade gesagt. Christopher Tolkien hat ja schon ausgewählt, welche Texte er präsentiert und welche nicht. Und jetzt das nochmal zu reduzieren von jemand anders nochmal, das wäre schon sehr schade, weil dann ja immer noch wieder was fehlen würde.
Gut, aber wir haben ja im Rückblick natürlich eine ganz andere Übersicht über dieses Werk. Denn als Christopher Tolkien damit anfing, hat er selber nicht gedacht, dass es mal 12 Bände werden würden. Das heißt, er hat sozusagen immer nach vorne gearbeitet und gesehen, was habe ich denn noch an Material? Und wie man jetzt sieht, ist auch noch einiges an Material übrig geblieben, was er insbesondere in den letzten Band nicht mehr hat unterbringen können. Im Rückblick ist das alles sehr schön geordnet und so weiter. Aber genau wie bei den Briefen Tolkiens auch, es ist durchaus eine Selektion. Es ist sehr viel Material ist darin enthalten. Ich habe das mal überschlagsmäßig gerechnet. Also die Bände 3 bis 12, wenn man nur die nimmt, sind etwa 4600 Druckseiten.
Ja. Davon kann ein Übersetzer 1 oder 2 Jahre lang leben oder so.
Ich würde sogar sagen, noch länger.
Ja gut, wenn so ein Verlag sowas nicht ins Regal stellen will oder lagern will, es gibt ja heutzutage die Möglichkeit, E-Books zu machen. Man muss es ja nicht als Druckbuch haben, auch wenn es dann keine schöne Cover hat. Die kann man sich ja dann auf Englisch angucken. Aber als E-Book kann man es ja durchaus haben. Das ist dann für den Verlag eben nicht so teuer. Von daher. Also,
der Unterschied ist nicht so groß. Die reinen Produktionskosten beim Buch, das sind nicht die Hauptkosten.
Tatsächlich ist ein E-Book gar nicht so viel günstiger, also normalerweise unter der Leserinnenschaft ist es so, dass man ja glaubt, dass das E-Book einfach viel, viel günstiger ist. Mhm. Aber für den Verlag am Ende kommt es fast auf dasselbe raus, weil der Anteil, den man im Vergleich zum Buch hat, also sprich den Druck und das Papier und vielleicht irgendwo lagern, sind im Gesamtpreis, wenn man das Gesamt zusammenrechnet, tatsächlich relativ gering. Das heißt also, es macht für den Verlag an sich so wie er heute produziert wird, fast keinen Unterschied aus. Und das ist immer so das Schade daran. Die Leute sagen, na, E-Book ist eine super Möglichkeit. E-Book ist immer eine super Möglichkeit. Aber es macht für den Verlag leider nicht als Grund tatsächlich den Ausschlag aus, leider.
Prima.
Vor allem kannst du in der E-Book schön Ctrl-F drücken, um das halt zu durchsuchen.
Ja. Das ist ein Riesenvorteil. Das funktioniert im Buch.
Gerade bei so einem Werk.
Das funktioniert im Buch leider eher.
Ja. Es gibt ja einen ganzen Index, noch einen ganzen Band, wo der Index drin ist.
Das, also all das ist natürlich, das ist halt ein gigantischer Vorteil. Es gibt ja gerade auch ein ganz spannendes Projekt von dem James Tauber, der macht Digital Tolkien, der arbeitet gerade in der Korpuslinguistik sozusagen, er versucht gerade die Texte so zu gestalten, dass man sie wissenschaftlich, sprachwissenschaftlich erarbeiten und komplett durchsuchen kann. Das muss man mal schauen, ich weiß nicht genau, wie er das rechtlich alles irgendwie machen möchte, aber einfach mal im gesamten History of Middle-Earth Band 1 bis 12 Frodo suchen, wäre hilfreich. Und das ist natürlich der Riesenvorteil. Was wir auch noch gar nicht angesprochen haben, ist natürlich der Punkt, wo wir dann den Verlag eben erwähnt haben. Für den Verlag muss sich sowas natürlich ganz praktisch lohnen. Also das ist natürlich die einfachste von fast allen Entscheidungsfragen. Und wir haben da demnächst vielleicht so eine Serie und ein, zwei Filme oder drei oder vier. Das heißt also, das Interesse an Tolkien könnte in den nächsten Jahren wieder um noch ein ganzes Stück steigen und die Auseinandersetzung mit Tolkien. Und wenn man jetzt die Frage stellen würde, sollten wir es übersetzen, sondern besser, wann wäre der richtige Zeitpunkt, dann wäre er jetzt.
Ja, das sieht man ja auch schon daran, dass der 13. Band, da die Nature of Middle-Earth, sofort ja mit übersetzt wird. Ne? Das heißt, der Verlag hat ja schon gemerkt, dass Interesse besteht.
Ich meine, so war das in den letzten Jahren immer. Und dann ist wieder von HarperCollins ein neues Tolkien-Projekt, ich sag mal, vom Himmel gefallen und hat auch Clett Cotta überrascht. Auch mit den drei Bänden, den drei großen Geschichten, hat auch niemand von vornherein gerechnet. Insbesondere mit dem dritten Band, nachdem Christopher Tolkien im Vorwort des zweiten schon schrieb, das sei das letzte Buch.
Das letzte Buch,
rausgeben würde. Und dann kam noch der große Ausstellungskatalog von der Oxforder Tolkien-Ausstellung.
Ja.
Auch das sind Sachen, ja klar, wenn der Verlag sowas dann angeboten bekommt, beziehungsweise wenn er gefragt wird, wollt ihr das machen und es passt gut ins Programm und es ist aktuell, da ist es natürlich ein Grund. Das macht man dann eher als ein Buch, das, ja, ich sag mal, Mitte der 80er Jahre erschienen ist.
Ja. Ganz kurz, bevor Maria dann die Frage stellen wollte, weil es einfach rechtlich gerade passt. Ich hatte vor einiger Zeit mal mit Ascani und so von Clett Cotta gesprochen und es besteht durchaus Interesse daran, das Werk zu übersetzen. Das Problem aktuell ist einfach, dass HarperCollins mittlerweile sagt, wenn, dann alle.
Dann alle, ja.
Und dann, das ist, wenn es jetzt so, wie es ja jetzt aktuell der Fall ist, wo jetzt ein Buch rauskommt, ein Buch, das ist sehr überschaubar, für mich jetzt als Laie, also ich meine, die Profis wissen das mit Sicherheit eh besser einkalkulieren, aber ein Buch zu übersetzen und zu sagen, es ist was ganz Neues rauszukommen, ist auch aus der BWL-Sicht viel einfacher zu kalkulieren, als jetzt nochmal 10 plus einen Index zu übersetzen und rauszubringen, wo halt aktuell nicht klar ist, kriegen wir die notwendige Menge Exemplare verkauft, um allein unsere Kosten reinzukriegen. Und dann will ein Verlag ja damit auch noch Geld verdienen.
Übrigens, HarperCollins bzw. Allen & Unwin hat es damals auch unterschätzt beim ersten Band. Ich sagte ja, ich habe von allen die Erstauflage, bis auf Band 1, da war ich nicht schnell genug. Und da ist bereits im ersten Jahr 1983 eine zweite Auflage erschienen. Also die haben damals auch nicht damit gerechnet, dass ich das so gut verkaufen würde.
Also das ist halt so ein Punkt. Meine Hoffnung ist halt so ein bisschen, ich glaube, vielleicht mag man mich korrigieren, es gibt tatsächlich nur in einer einzigen Fremdsprache alle Bände bisher übersetzt und das ist das Spanische, oder? Wenn ich das richtig sehe. Und da ist das damals zustande gekommen, weil Verlag und Übersetzer und was auch immer den direkten Kontakt gesucht haben, auch zu Christopher Tolkien. Und Christopher Tolkien gesagt hat, okay, das hört sich nach einer sinnvollen Sache an, wir machen alle Bände. Und da ist das damals aus diesem persönlichen Kontakt in der Kooperation entstanden. Aber das ist natürlich auch schon wieder 20, 25 Jahre her. Und seitdem hat keine andere Sprache das geschafft. Das ist jetzt ein Riesenbrocken für die meisten, wenn wir es jetzt mal komplett machen wollen.
Ich würde kurz ein paar Kommentare aus dem Chat einwerfen. Da geht es heiß her. Es ist sehr schön, macht gerne weiter so. Ich pick mir ein paar Sachen raus, also bitte seid nicht traurig, wenn ich nicht alle Kommentare vorlesen kann. Zum Beispiel hat Christian Weichmann geschrieben, dass er zwiegespalten ist bei einer Übersetzung. Teilweise halte ich Übersetzungen nicht für zielführend, Band 3. Aber natürlich würde es Leuten helfen, die im Englischen nicht so sicher sind. Also auch, was ihr schon gesagt habt, vielleicht eine Auswahl machen, nur bestimmte Bände übersetzen. Dann hat Patrick M. Hausen geschrieben, das ist ein literaturkritisches Werk. Das ist voller Zitate und Zitate zu Zitaten und Fußnoten zu Fußnoten zu Zitaten zu Zitaten. Ja. Sorry, ich halte eine Übersetzung für nicht zielführend.
Und, das heißt, also, entschuldige bitte, was heißt das für nicht machbar oder für nicht sinnvoll?
Das könnte der Patrick schnell schreiben.
Ja. Denn, wie gesagt, ich habe gerade dieses Nature of Middle-Earth zum großen Teil übersetzt und das ist auch voller Zitate und Querverweise. Ja. Das ist eine ziemliche Wühlarbeit, aber es ist machbar.
Es hat auch jemand geschrieben auf Facebook, da müsste ich gerade schauen, wer das war, dass es vielleicht sinnvoll wäre, eine kommentierte Ausgabe, also eine kommentierte Übersetzung gleich rauszubringen. Oh. Um eben vielleicht auch, ich nehme an, dass die Person das so meint, sie hat es leider nicht weiter ausgeführt, um vielleicht auch schwierige Texte einzuordnen, die einfach schwierig zu übersetzen sind. Denn da hat da auch jemand im Chat geschrieben, ich glaube, es war Christian, vielleicht sind die schwierigen Passagen gerade die, die am schwersten zu übersetzen sind. Und da würde dann vielleicht auch eine Übersetzung nicht helfen, weil sie auch dann nicht klarer werden.
Also vielleicht wäre so jetzt, das höre ich jetzt gerade so ein bisschen raus, man könnte sich also praktisch vorstellen, man nehme die Bände 6 bis 8, praktisch die History zum Herrn der Ringe, macht die als Box sozusagen in drei Bänden und die müsste dann auskommentiert werden, um die drei Bände im Deutschen dann noch weiter zu erklären. Das ist aber natürlich noch eine ganz andere Sache. Also übersetzen ist ein Ding und da einen Apparat noch dran zu hängen, um Sachen zu erklären, ist eine andere Sache. Aber eine kommentierte Ausgabe würde ja einen ganzen Schritt weitergehen. Und dann haben wir eine eigenständige wissenschaftliche Publikation und nicht mehr eine Übersetzung. Und die ist viel, viel schwieriger und teurer als eine Übersetzung.
Ich meine, man könnte ja zum Beispiel dann auch für Band 3 eine zweisprachige Ausgabe machen. Deutsch-Englisch und dann mit Erklärung. Das wäre natürlich auch so eine Möglichkeit.
Ich fürchte, bei den wirklich sehr langen Gedichten würde das jegliche Umfangsberechnungen sprengen.
Ja, der Verlag würde so sitzen, so, oh mein Gott. Ja. Ja.
Also, aber ich will dazu noch sagen, diese Texte sind ja schon relativ ausführlich kommentiert, nämlich von Christopher Tolkien. Er kommentiert es zwar für das englischsprachige Publikum, aber er ordnet die Texte ein in ihren Kontext, er erklärt sie, er stellt auch Querverbindungen her. Es ist nicht einfach nur so, dass wir hier Texte vorgeworfen bekommen, die Tolkien irgendwann mal geschrieben und dann irgendwann aufgegeben hat, sondern das Ganze ist schon letztlich eine wissenschaftliche Ausgabe.
Patrick schreibt gerade, was hält ihn die Diskussionsrunde davon, Christophers Kommentare zu übersetzen, aber dabei mit dem englischen Originaltext von J.R. Tolkien zu arbeiten, um die Leser auch über das Deutsche an die englischen Originaltexte heranzuführen?
Naja, für Leute, die kein Englisch können, die kommen damit dann wahrscheinlich auch nicht sehr viel weiter. Ne? Das heißt, die können dann die englischen Originaltexte nicht verstehen und nur die Kommentare. Das
und damit wären wir wieder bei der Frage, wer ist wir? Und was ist das Zielpublikum und was möchte man damit erreichen? Mhm. Ich meine, wenn ich nur ganz kurz einhaken darf, diese komplette Debatte, dieser Purismus und Co., dass natürlich das Originalwerk das einzig wahre ist, ich glaube, das braucht man in dieser Runde hier nicht zur Debatte zu stellen. Und es gibt aber einfach Menschen, die diese Sprache nicht mächtig sind, ob das jetzt Deutsch ist oder Portugiesisch oder Co. Also es bezieht sich ja nicht nur auf die deutsche Sprache, nur wir reden jetzt gerade über eine deutsche Übersetzung. Aber all diesen Menschen, weil sie eine Sprache nicht können, dieses Wissen, diesen Hintergrund, diesen, wie Helmut das gesagt hat, diesen Blick über den Schulter des Autors einfach komplett vorenthalten, weil ja geil ist ja nur das Original. Erachte ich als schwierig. Wenn es technische Probleme gibt, wenn du sagst, es ist finanziell irgendwie nicht stellbar, okay. Aber ich würde gerne so die komplette emotionale Schiene mal beiseite lassen, auch das, was teilweise im Chat geschrieben wird dazu, und einfach sagen so, wer ist wir, wer braucht es und wollen wir es? Einfach mal beiseite lassen, weil wollen steht hier gerade nicht zur Debatte.
Ja, das glaube ich auch. Das ist auch in den Kommentaren in Facebook und Twitter sehr deutlich geworden. Eigentlich haben alle Leute geschrieben, ja, bitte, wann kommt es endlich raus? Ich kaufe es, oder eben hatte Erik auch geschrieben, wenn es morgen rauskommt, ich kaufe es mir übermorgen. Den letzten Punkt, dazu, wer braucht das? Da muss ich dran denken an eine ganz kleine Diskussion, die am Rande des Tolkien Society Seminars vor einigen Wochen geführt wurde. Da ging es dann irgendwann darum, wie arbeiten denn nicht englischsprachige Tolkien-WissenschaftlerInnen, hatte jemand im Chat gefragt. Und dann schrieb, ich glaube, Dimitra Fimi, dass sie ja eine nicht englischsprachige, also eine nicht muttersprachlich englische Tolkien-Wissenschaftlerin sei und sehr gut damit arbeiten könnte. Und dann dachte ich so und habe es auch geschrieben, na ja, man kann sehr gut wissenschaftlich zu Tolkien arbeiten, wenn man nicht englische Muttersprachlerin ist, wenn man Englisch auf einem muttersprachlichen Niveau spricht. Das ist auch ein Punkt, wenn du mir jetzt sagst, wer ist wir? Also wenn man zu Tolkien wissenschaftlich arbeiten möchte und kein Englisch kann, das ist eigentlich nicht möglich, meiner Meinung nach. Oder wie seht ihr das?
Also eher unwahrscheinlich, ne? Also das ist sehr unwahrscheinlich. Allein, ich erinnere mich an einen meiner Mittelalterprofessoren, an der Mediavisten, der zwar immer gesagt hat, es gibt in der Bibliothek natürlich eine Übersetzung zu dem mittellateinischen Text, den ich heute aufgegeben habe. Aber ich kenne die Übersetzung, die ist miserabel. Und wenn ihr die verwendet, werde ich eure Fehler entdecken. Also arbeitet bitte mit dem Original. Und natürlich ist Mittellatein nicht Englisch, ne? Das ist klar. Aber für mich als Übersetzer stellt sich die Frage ja überhaupt nicht, ob irgendetwas Sinn macht zu übersetzen, sondern natürlich macht es dann Sinn, wenn Leute die Sprache so nicht beherrschen und es sich für den Verlag in irgendeiner gewissen Form natürlich lohnt. Also das ist ja immer so ein bisschen der Hintergrund bei jedem Publikationsprojekt. Und ich finde es, man könnte es beim Verlag, wenn man ein bisschen, ich sage es vorsichtig, wenn man ein bisschen mutig wäre, und ein bisschen bereit wäre, ins Marketing und in die gute Laune einzusteigen. Wir haben eine riesige Amazon-Serie. Wir haben Filme vor uns. Und ein Projekt zu verkaufen, wie zum Beispiel die Bände 6 bis 8 zum Der Hintergrund zum Herrn der Ringe. Verstehe endlich, wie irgendwas, wenn man das anders vermarkten würde, würde man definitiv auch genügend Bücher verkaufen. Weil im Original, der Verlag, hat auch nicht gedacht, dass Christopher Tolkiens Bücher mehr als 500 Mal verkauft werden. Und dann haben sie auf einmal angefangen, in mehreren Auflagen die Sachen rauszubringen und sich gesagt, wer liest denn das alles? Und das ist so ein bisschen eine Antwort auf das Wir. Ich glaube, das Interesse wäre definitiv da, wenn wir das Produkt mal in den Hand halten und auch wirklich vermarkten und verkaufen können.
Hat jemand von euch vielleicht einen Einblick darüber, wie häufig das Buch der verschollenen Geschichte 1 und 2 verkauft wurde?
Nein, aber ich kann eine andere Zahl nennen. Ich habe ja diese diversen Bücher zu den Elbensprachen gemacht. Davon sind insgesamt etwa 100.000 Exemplare verkauft worden.
Okay.
Glückwunsch. Jetzt, als Laie, als absolute Laie, ist das viel, ist das wenig?
Das ist gigantisch.
Okay.
Das normale, der Durchschnittsroman im deutschen Buchhandel verkauft zwischen 5.000 bis 10.000 Exemplare und dann bist du schon glücklich.
Okay, das ist eine Info, wenn man nicht in dem Business ist, ist ja natürlich für den Kontext immens wichtig. Da gebe ich dir natürlich recht, aber wenn du dir sagst, so jedes Buch wird 80.000 Mal verkauft, dann ist 100.000 Mal natürlich schon ordentlich.
Helmut ist besser der Autor, das müssen wir an dieser Stelle mal festhalten. So ist das nun mal.
Gut, es liefen damals durch die Filme, die erste Trilogie, das war ein großer Hype. Ne? Und viele haben eben dann diese Elbensprachen in den Filmen gehört und wollten gern mehr darüber wissen. Ne? Aber ich muss auf der einen Seite auch sagen, ich habe mal in den um 1980 etwa, Anfang der 80er Jahre, eine kritische Anthologie zu Tolkien herausgebracht, Tolkien, der Mythenschöpfer. Und ich habe nachher den Eindruck gewonnen, dass doch sehr viele Studenten das als, sagen wir mal, erste Quelle in Sekundärliteratur benutzt haben. Marcel nickt, ja.
Ja.
Haben wir etwa einen solchen unter uns?
Ja, das ist, wenn man in der Inklings-Bibliothek und anderen Stellen fragt und schaut, da gibt es ein paar Bücher, die gehören immer dazu. Ja.
Also es besteht schon ein Bedarf. Ich denke, wir müssen ja, wenn wir von wissenschaftlichen Arbeiten reden, nicht immer nur an die Professoren denken, sondern auch an die Studenten. Möglicherweise etwas auf Deutsch zu haben, wenn man sich nicht direkt als Anglist damit beschäftigt.
Ich würde da ganz gerne immer noch einwerfen, weil bisher geht mir das auch alles wieder in eine viel zu spezielle Richtung, weil ich möchte vielleicht die Bücher auch lesen und das verstehen können, ohne wissenschaftlich damit arbeiten zu können. Also wenn man jetzt wieder sagen kann, die wissenschaftliche Basis, Bubble, ist wieder relativ klein im Vergleich zu denen, die sagen, ja, ich finde die Filme geil, ich finde die Bücher geil, ich interessiere mich dafür, ich will da jetzt aber kein Paper für schreiben, ich will da meine Doktorarbeit nicht mitmachen, denen enthält man das ja auch vor.
Also es gibt durchaus geile Stellen darin, muss ich sagen. Also gerade in der History of the Lord of the Rings, was da alles hätte passieren können. Ich habe da auch mal einen Vortrag drüber gehalten, was weiß ich, dass Arwen sich die Haare abschneidet und nach Gondor geht und solche Dinge. Also es ist schon erstaunlich, was der Autor alles nicht geschrieben hat. Da sind ganze Romane drin, die man noch schreiben könnte. Also ich meine, es macht doch Vergnügen, sowas zu lesen, schreckenweise.
Es gibt auch einfach unglaublich viele Sachen, die für sich selber stehen können, ohne dass man sich damit wissenschaftlich auseinandersetzen muss. Es gibt fast abgeschlossene Werke, die dann vielleicht in ein, zwei Varianten sind, aber letztendlich doch als Einheit angesehen werden können. Und ich glaube, dass das für Leute, die sich nicht wissenschaftlich mit Tolkien auseinandersetzen wollen, durchaus auch Anreize sein können, diese Bücher dann zu lesen. Also es geht durchaus auch ohne wissenschaftlichen Anspruch, und auch dann geben einem diese Bände unglaublich viel. Viel Spaß und viel mehr Mittelerde, als man sich das vorher vielleicht irgendwie vorgestellt hat.
Das liegt ja auch an Tolkiens, Art zu arbeiten, der ja immer am Anfang oder ganz oft am Anfang viel mehr geschrieben hat und viel mehr Details dann verarbeitet hat, die er dann nachher gekürzt hat. Das fehlt uns in den veröffentlichten Werken oder in dem offiziellen Werk. Aber wenn wir die History of Middle-Earth haben, haben wir eben diese ganzen schönen Dialoge und den ganzen Hobbit-Talk dann auch noch. Und das kann man auch zum reinen Vergnügen einfach lesen kann. Ne?
Also tatsächlich ist es ja so, dass ich habe jetzt keine genauen Prozentzahlen, aber wenn man ein Band der History of Middle-Earth nimmt, dann ist vielleicht die Hälfte oder ein Drittel ist halt das, was Christopher als Kommentar und als Erläuterung einbaut. Aber der Rest sind ja tatsächlich auch wirkliche Textstellen. Das sind dann längere Gedichte, das sind mal kürzere Varianten von verschiedenen Erzählungen. Also gerade zum Beispiel der Fall von Gondolin hat ja mehrere Varianten, die ganz spannend sind. Und die kann man problemlos lesen. Man sagt halt am Ende, okay, wissenschaftlicher Apparat brauche ich nicht, mache ich weiter und gehe zur nächsten Geschichte. Und dann wird es wieder kurz eingeordnet von Christopher und man liest wieder die nächste Stelle. Und jedes Mal hat man in einer neuen Stelle eine neue Geschichte, einen neuen Faden und fragt sich, Aragorn war ein Hobbit? Was ist denn hier kaputt? Und dafür brauchst du den wissenschaftlichen Apparat nicht. Ich würde ihn aber auf jeden Fall bei einer Publikation, wenn er übersetzt werden sollte, muss alles sein. Weil das Kürzen würde überhaupt keinen Sinn ergeben bei dieser Form von Publikation, die Christopher Tolkien gewählt hat. Also entweder alles oder nichts. Und ich glaube, sagen zu dürfen, dass auch wenn da der wissenschaftliche Apparat dabei ist, der Rest, der nicht dieser Teil ist, ist so unterhaltsam und so spannend und so ungewöhnlich, dass sich das allein total lohnen würde, einfach als Fan. Mhm.
Ja.
Ich denke auch, die Fans wollen einfach mehr Details wissen, ne? Ich kann also jetzt zumindest verraten, wenn also The Nature of Middle-Earth auf Deutsch herauskommt, wird man jetzt endgültig wissen, ob Aragorn einen Bart hatte oder nicht, und zwar warum.
Ja, du kannst ja kaum erwarten.
Exklusive News in der Talkshow.
Und alle Barbershops in Deutschland werden jetzt schon die Backen mit Aragorn. Der Aragorn-Schnitt.
Ja, ich sag darum, ich meine auch diese... was natürlich diese ganze History of Middle-Earth macht, ist, was man auf Englisch Foregrounding nennt. Das heißt, es bringt den Prozess des Schreibens in den Vordergrund gegenüber dem Werk. Und das ist auch etwas, was in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Das Worldbuilding, ich weiß nicht, wie viele Karten von fiktiven Welten es im Internet gibt, wie viele erfundene Sprachen, wie viele Leute sich ihre eigenen Geschichten spinnen, die sie ja mittlerweile auch im Self-Publishing herausbringen können. Das ist schon eine Faszination. Auch dieser Reiz, immer mehr über eine erfundene Welt, über jeden kleinsten Winkel herausfinden zu wollen. Und das bedient natürlich ein solches Werk.
Ich finde, Marcel sagt ja auch immer wieder, oder bringt es gerne an, dass jetzt die neue Amazon-Serie ja auch eine komplett neue Generation an Menschen im Prinzip zu Tolkien führt. Und ich habe zumindest das Gefühl, wenn ich mich so auf Reddit umschaue, wenn ich in den entsprechenden Discord-Servern bin, dass diese Menschen auch schon ein extrem hohes Wissen über Silmarillion und die History und Co. haben. Das heißt, wie man es ja auch gesagt hat, dass es da ein immenser Wissensdurst gibt, den ich so zumindest wahrscheinlich, weil es das Internet so in der Form ja damals 2001 noch nicht gab, damals aber nicht so wahrgenommen habe. Und jetzt heutzutage, die Menschen sind extrem informiert und lechzen nach jeglicher Information. Und ich finde es halt schade, wenn dabei ein Großteil der Menschen ausgeschlossen werden, wobei man natürlich auch sagen kann, dass die Jugend von heute oder die jungen Erwachsenen natürlich alle mit Englisch in der Schule vernünftig groß geworden sind, aber auch die können nicht alle so gut Englisch, dass sie da jetzt einen wissenschaftlichen Vortrag von halten wollen. Das bringe ich mir nochmal zum Kommentar, den Patrick geschrieben hat. Er schrieb nämlich, die Bücher sind aber doch nun mal größtenteils trockene wissenschaftliche Abhandlungen. Na und
ein
ich
Spruch.
Möchte mich... Stopp. Unabhängig davon möchte ich keine wissenschaftliche Arbeit darüber schreiben oder Co., würde sie aber trotzdem gerne mal einfach am Stück lesen können, was ich beim Englischen nicht kann. So, und jetzt, Marcel, kannst du deinen Anspruch einheben.
Nee, also natürlich, Patrick hat ja da nicht Unrecht. Also die Qualität der Arbeit, die Christopher geleistet hat als literarischer Verwalter, Nachlassverwalter seines Vaters, ist natürlich auf höchstem Niveau. Aber es enthält ja trotzdem Geschichten. Es enthält ja trotzdem Elemente, was später dann zu großen Romanen oder zu Kurzgeschichten oder zu dem Hobbit, Herr der Ringe, Simmel und sonst irgendwas geworden ist. Und das ist immer unglaublich interessant. Was Tobias gerade angesprochen hat, ist, wir haben vorletzte Woche auf dem Ting eine kleine Podcast-Session dazu gemacht von diesem komischen ein Foto von der Amazon-Serie. Und für 2 Tage lang stand gefühlt das Internet still, weil die Leute sich fragten, ist das eine Frau oder ein Mann? Trägt er oder sie die Haare im Zopf oder ist das abgeschnitten? Hat sie rotblonde, blonde oder vielleicht auch bräunliche Haare? Und dann stehst du da nichts mehr so, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das so spannend ist, aber wenn du diese Begeisterung schon in diesem Kleinen ja siehst, und da möchte ich natürlich jetzt die Deutsche Tolkien-Gesellschaft ein bisschen rausstellen, unsere Aufgabe ist es ja im Endeffekt, die Leute auch zu den Büchern und zu den Texten und zu den Ursprüngen zu bringen. Und je mehr Material wir haben, auch auf Deutsch, um das in die deutschsprachige Community zu bringen, umso besser für uns ist das, weil ich möchte gerne den Leuten zeigen können, Trotter, der Hobbit, hat Holzsandalen an, aus ganz komischen Gründen. Möchtest du gerne wissen, warum? Hier ist das Buch. Auf Deutsch. Und ich halte das tatsächlich im Wesentlichen für eine Vermarktungsfrage. Also Rechte ist natürlich immer ein großes Problem. Aber ich glaube, wir könnten das unheimlich gut verkaufen, spätestens wenn wir erwähnen, in irgendeinem der Bände kommt sexy Sauron vor.
Ja, und Elbensex, hä?
Und da ist das Wort gefallen.
Und nicht von dir.
Komm, er hat schon sexy Sauron gesagt.
Ja, stimmt. Gut, nachdem wir so weit schon gekommen sind, schaue ich noch mal, was in den Kommentaren weitergeht. Patrick schreibt noch mal wieder auf Tobias und Marcel bezogen. Stimmt, Frage ist, was man übersetzt, alles. Dann eben auch den gesamten wissenschaftlichen Apparat das. Oder nur die Geschichten?
Alles.
Tobias, Marcel nicken, alle nicken.
Ja. Wenn wir schon Übersetzer und Lektor quälen, dann ganz.
Ja, und dann kann ja jeder auswählen, was er lesen will. Ich meine, wenn jemand sagt, ich will nur die Geschichten lesen und nicht den Kommentar, dann kann man das tun. Und wenn jemand sagt, ich will den Kommentar lesen, dann geht das ja auch.
Selbstständiges Lesen.
Es ist ja im Endeffekt in den Kommentaren, in den Erläuterungen von Christopher stehen ja einfach oft einfach in so kleinen 3, 4, 5 Zeilen einfach Sachen drin, die unglaublich faszinierend sind oder ganz merkwürdig oder ganz überraschend. Und wenn man dann die Geschichte mal gelesen hat oder irgendwas im Hinterkopf hat, dann glaube ich, dass eine Menge Leserinnen einfach sagen würden, ich habe die Geschichte gelesen, wo stand das? Und dann kann man es nachschauen. Und dann ist das der nächste Schritt Faszination. Also was den meisten Leuten immer so ein bisschen, diese Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler, die sind ja eher so dröge und das Thema ist dröge und irgendwas. Und man kann es überhaupt nicht deutlich genug und oft genug sagen, es ist total cool und spannend. Also es kann unheimlich viel Spaß machen, wenn man sich auf diese Suche begibt nach den Hintergründen. Und was Helmut ja auch mit dem Foregrounding sagt, gerade die kreative Auseinandersetzung mit Tolkien in den letzten 20 Jahren in Fanfiction und Fanart ist so gigantisch. Und es hat eine neue Generation gegeben, es wird jetzt wieder eine neue Generation geben. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir, wenn übersetzen, dann bitte alles. Also das alles andere hat überhaupt keinen Sinn, meiner persönlichen Ansicht nach.
Ich würde gerne noch einmal zurückkommen auf das, was Tobias schon die ganze Zeit sagt. Wer braucht eine Übersetzung? Und zwar habe ich mich gefragt, da könnt ihr da doch mal eure Einstellung zu geben, wie bekannt ist die History of Middle-Earth eigentlich im englischsprachigen Raum? Haben englischsprachige Fans die unbedingt gelesen, weil sie ja können? Und was mir da ein konkretes Beispiel, nochmal zurück zu diesem Tolkien Society Seminar vor einigen Wochen. Da hätte ich erwartet eigentlich, dass irgendjemand über Tal Elmar spricht. Ihr könnt jetzt mal in den Chat schreiben, falls ihr die Geschichte von Tal Elmar kennt. Das ist eine Geschichte im letzten Band der History of Middle-Earth. Es geht im Wesentlichen, ganz kurz zusammengefasst, um die Eroberung der Numenora von Mittelerde aus der Sicht der Menschen in Mittelerde. Es ist ein ganz kurzer Text, nur unvollendet, aber eigentlich sehr einsichtsvoll. Und der wurde kein einziges Mal erwähnt, obwohl es um Diversity ging, also um Diversität, auch Diversität in Mittelerde. Und ich dachte, das käme mal vor. Und darauf habe ich mich gefragt, ist die History of Middle-Earth überhaupt so geläufig englischsprachigen Fans oder auch Menschen, die sich wissenschaftlich mit Tolkien beschäftigen, haben die alle wirklich gelesen?
Es gibt nicht mittlerweile sogar im englischsprachigen, deutschsprachigen Bereich Bücher, die du gelesen haben solltest, also die 100 Bücher und dann diese Kurzzusammenfassung so auf einer Seite, damit du dir nicht die Mühe machen musst, alle Bücher zu lesen, sondern nur diese eine Seite. Ich glaube, dass es tatsächlich in wissenschaftlicher Hinsicht eine ganze Menge Leute gibt, die das gelesen haben oder damit natürlich arbeiten. Aber wir reden jetzt nicht von denselben Verkaufszahlen wie beim Herrn der Ringe. Also da werden ja immer 150 Millionen plus, wahrscheinlich mittlerweile 200 Millionen plus irgendwie herumgeworfen. Und so viele Exemplare hat die History of Middle-Earth ganz bestimmt nicht verkauft. Aber der Punkt ist ja im Endeffekt der, es ist ein Buchprojekt. Ein Buchprojekt muss sich finanzieren und es muss einen Autor oder eine Autorin geben, die das geschrieben hat. Und das ist bis jetzt immer zusammengekommen. Es ist halt, wenn Tolkien draufsteht, hat man eine relativ gute Chance, dass es sich verkauft. Und ich weiß nicht, warum ich da jetzt gerade in dem heutigen Gespräch so drauf rumhake, aber ich halte das für eins der Hauptgegensprüche gegen die Übersetzung von einem solchen Projekt in eine Fremdsprache, dass man sagt, ja, nee, das kennt kaum jemand, das wird sich nicht so groß verkaufen. Und ich glaube schon, das ist so dieses Ding nach Angebot und Nachfrage. Wenn man etwas mal hat, dann wird man es auch benutzen. Wenn man es vorher nicht weiß, also ich meine, diese komischen Drehspinner, die so ein paar Jahre lang jeder irgendwie zu Hause hatte und rumgespielt haben, alle Kinder haben gespielt, die wollte auch niemand haben, bis sie mal da waren. Dass sie jetzt zum Glück wieder Geschichte sind, ist ja schön und gut. Aber es ist halt genau dieser Punkt. Wenn man ein Produkt erstmal in der Hand halten kann, kann man auch ganz anders damit arbeiten. Und ich kann halt natürlich gerne die englischen Ausgaben in die Hand nehmen und hochhalten. Dann sagen die Leute so, ja, nee, ist mir ein bisschen zu schwierig. Und dann sage ich, Moment, hier ist die deutsche Übersetzung. Und schon hast du ein ganz anderes Gespräch. Also das ist halt so meine Hoffnung zumindest.
Gut, und vielleicht noch was, es gibt ja schon zumindest zwei Bände von Tolkien, die in dieselbe Richtung gehen, nämlich der Fall von Gondolin und Beren und Lúthien, die ja nun auch aus editierten Texten bestehen, wenn auch da das Organisationsprinzip ein anderes ist, in dem dort Christopher Tolkien eben die Texte nicht chronologisch geordnet hat, sondern thematisch zusammengefasst hat und innerhalb eines Themas eine Chronologie aufgestellt hat. Aber auch das ist eine Mischung von Kommentar und unvollständigen Texten. Ich kenne die Verkaufszahlen nicht, aber es scheint mir zumindest so, dass Plett Cotta damit jetzt keinen großen Flop gelandet hat.
Wir hatten zumindest mal den Aufkleber Spiegel-Bestseller. Ich weiß nicht, ob man den kauft. Oder
Die Kinder Hurens war auf jeden Fall auf der Spiegel-Bestsellerliste, das weiß ich. Dann habe ich es nicht verfolgt. Ich sage nur, es gibt also solche Bücher. Ich bin mal gespannt, wenn jetzt Natur und Wesen von Mittelerde erscheint, wie das aufgenommen wird. Denn das ist in der Tat durchaus vergleichbar mit den Bänden der History of Middle-Earth von seiner ganzen Anlage her. Vielleicht wäre das dann auch nochmal ein Argument, um halt eine deutsche Publikation der gesamten History ins Auge zu fassen.
Das genau wollte ich gerade fragen. Helmut, glaubst du, wenn Nature oder Natur und Wesen von Mittelerde sich gut verkauft, würde dann Clett Cotta sagen, egal was die Erben sagen, ja, was der englische Verlag sagt, wir machen das?
Aber Silvia hat sich gerade entschuldigt.
Ja, ich wollte auch noch mal sagen, ich finde es sehr schwierig, eine genaue Zielgruppe für diese Bücher festzulegen, weil es wird einfach von so vielen Gruppen einfach rezipiert und angenommen auch. Also man findet, was weiß ich, Künstler, die aus den einzelnen Details in den Büchern für ihre Bilder irgendwas rausziehen. Es wird in der Fanfiction absolut rezipiert. Es natürlich die Wissenschaftler, ja, aber auch einfach so zum Vergnügen, diese Bücher zu lesen. Also ich glaube, es gibt keine diese eine Zielgruppe. Ich denke einfach, es ist, wenn man es hat, wird es genutzt. Auf jeden Fall.
Was ich auch finde, ist, für viele, die sagen, das Silmarillion, das ist nicht so für mich, das ist so steif und so kurz und die Charaktere sind gar nicht so ausgearbeitet. Die haben vielleicht durch die History da einen besseren Zugang zu, weil da die Geschichten ja teilweise wirklich lang und fast schon in Romanform vorliegen. Und da findet man vielleicht auch zum Silmarillion dann den besseren Zugang.
Ja, das könnte tatsächlich sein, dass war einfach auch einige Charaktere mehr Spielraum bekommen im Einzelnen dann.
Ich hoffe einfach auf das, was Helmut gerade gesagt hat, vor allem wenn er sagt, dass das Buch, was jetzt rauskommt, der Art und Weise von History of Middle-Earth schon sehr nahe kommt vom Aufbau, gepaart mit der Amazon-Serie. Also wenn das Buch sich gut verkauft, die Amazon-Serie irgendwie vernünftig einschlägt, dass dann halt auch nochmal so ein Ruck bei Clett Cotta kommt oder dass man sagt, okay, wir gehen dieses Wagnis, wir steigen da mit ein. Marcel hat es ja schon gesagt, es wird auf jeden Fall eine absolute Mammutaufgabe, die fehlenden 10 Bände noch zu übersetzen und gerade mit dem Verweis auf den Verweis eines Verweises des Verweises ist. Oh ja. Aber ich glaube, dass ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass wenn es da ist, ich schließe mich da Erik an, wenn es morgen rauskommt, habe ich es übermorgen im Regal stehen. Und zwar da neben den Englischen. Und dann kann Annika immer die Englischen greifen und wenn ich schnell was nachschlagen möchte, greife ich halt eben schnell zur deutschen Ausgabe, weil das für mich im Arbeitsfluss einfach wesentlich praktikabler ist.
Was das rein Übersetzerische betrifft, was die Verweise zu verweisen betrifft, ja, das ist machbar. Es gab ja schon bei den letzten Büchern das Problem, dass es sich zum Teil um Vorstufen von Texten handelt, von denen die Endstufe bereits in einer gültigen deutschen Fassung vorgelegen hat. Das heißt, wenn ich das übersetzt habe, muss ich dauernd schauen, was von dem Text ist mit dem späteren englischen Text identisch, wie wird das auf Deutsch ausgedrückt, ist die Übersetzung adäquat, muss ich oder kann ich da abschreiben, wo muss ich davon abweichen? Das ist ein bisschen mühsam, aber es ist machbar. Ne? Denn man möchte ja auch diese Tradition, die dahinter steckt, im Deutschen irgendwie nachvollziehen können. Und sei es eben nur auf eine künstliche oder künstlich hergestellte Art und Weise. Aber es ist kein grundsätzlicher Hinderungsgrund für den Übersetzer.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Also Helmut, du siehst das auf jeden Fall als möglich an, das alles zu übersetzen. Und du hattest ja auch schon mir geschrieben, dass du auch den dritten Band durchaus für übersetzbar hältst.
Ja, ich habe es mal angefangen für mich selber, einfach mal ein paar Texte zu übersetzen, auch von den Gedichten her. Und es ist machbar.
Da kann ich auch eine Anekdote von mir erzählen. Ich habe mal angefangen, die linguistischen Texte zu übersetzen und bin dann in ein Strudel aus linguistischer Terminologie geraten, weil ich dann versucht habe, für die englischen Begriffe die zu finden, die im Deutschen da gerade zu der gleichen Zeit hip waren. Und das war sehr viel Arbeit und ich habe es dann relativ schnell aufgegeben. Genau sowas müsste man dann eben auch vielleicht bedenken, dass man eben Dinge wählt, die wie ein Philologe im zu Tolkien's Zeit geschrieben hätte. Und das ist ja doch relativ anders.
Und da kommen wir jetzt zu richtig spannenden, womit wir jetzt die Runde komplett sprengen können. Im Kriegestyle oder im Kohu-Style? Sprich, so wie es damals war, oder auf einen, in Anführungszeichen, Neudeutsche. Das wäre jetzt mal wirklich eine ernsthafte, Helmut, ich hoffe, du darfst darüber reden. In welche Richtung gehen denn die Übersetzungen jetzt bei dem neuen Werk? Ist das wirklich eher alte Sprache? Ist das Alltagssprache, die ihr dort verwendet habt? Ist es ein Mischmasch? Auch wenn es jetzt gerade mit dem Thema nichts zu tun hat, aber es interessiert mich einfach brennend.
Das sind meistens in dem Sinne Sachtexte, also Tolkiens Sachtexte. Und da ergibt sich die stilistische Frage eigentlich nicht so unmittelbar.
Okay.
Da geht es darum, den Inhalt adäquat herüberzubringen.
Und was erhält ja gerne die Kriegübersetzung? So viele Chefs werden wir da nicht unbedingt rumlaufen haben. Ja, also das ist eher selten der Fall.
Ja. Ich denke, ich meine, die Frage nach der adäquaten Übersetzung ist, denke ich, ein anderes Thema. Ich glaube, da gibt es auch nochmal hier eine Diskussionsrunde zu, wie Maria mir gesagt hat. Die ist ja auch vor 20 Jahren schon mal heftig diskutiert worden, Kriege versus Karu. Aber ich denke schon, es wäre eine falsche Entscheidung zu sagen, ich werde das jetzt so, würde etwas so übersetzen, als wenn Tolkien im Jahre 2022 schreiben würde. Da würde ich nicht mitmachen. Also manche Modernismen muss man nicht unbedingt zwanghaft hineinbringen. Ich denke, das gibt auch der Text nicht her. Ne? Also ich glaube nicht, dass man das Ganze jetzt, genderneutral formulieren muss.
Auch aus Interesse würdet ihr jetzt die beiden Übersetzer in der Runde denken, ein Übersetzer übersetzt das komplett oder eher verschiedene Übersetzer vielleicht verschiedene Themen, wie das zum Beispiel auch bei der Karo-Übersetzung ist, die Gedichte wurden von jemand anderen übersetzt, würde das vielleicht Sinn machen?
Also alleine geht das, glaube ich, schon mal gar nicht. Also es ging ja schon, natürlich, aber da müsste dann der Kollege oder die Kollegin sehr, sehr viel Zeit in den nächsten Jahren seines Lebens darauf verwenden. Und man könnte vielleicht da einen Modus finden, wie es ja auch bei vielen großen in der Belletristik, in normalen Fiktionen halt, gemacht wird, oft, dass man mit 2, 3, 4 Kollegen, Kolleginnen da vielleicht ein Team bildet und man dann gemeinsame Sprache, Stil findet und dann sich die Arbeit teilt. Weil ich glaube, das müsste ein Projekt sein, das relativ schnell jetzt angegangen und relativ schnell auch umgesetzt werden müsste. Weil wenn wir jetzt die Amazon-Serie, also ich erwähne sie ja immer wieder, Entschuldigung, aber wenn wir die jetzt als antreibende Kraft sehen, dann muss das natürlich in den nächsten 5, 6 Jahren muss was vorzeigbar da sein. Und wenn nur ein Kollege in Anführungsstrichen oder eine Kollegin da diese ganzen Bücher machen sollte, das könnte ein bisschen eng werden mit der Zeit vielleicht. Aber das ist jetzt eine praktische Frage.
Ja, also ich würde es am liebsten alleine machen oder höchstens mit Marcel.
Also machen wir im Anschluss einfach eine Petition an Claire Conta, sie mögen euch beiden noch bitte die History zur Übersetzung zur Verfügung stellen.
Das ist natürlich ein Traumjob, ne? Also es ist, das ist ein Projekt, das es in dieser Form so nie wiedergeben wird, weil das ist natürlich ein Brocken und ein Thema, das ist, das jetzt vor allem auch dann wieder in die Öffentlichkeit zu bringen. Also weil ich finde, die Aufgabe sollte auch gerade von einem Verlag natürlich sein, so schön, dass jetzt alles funktioniert und Warner Brothers, Amazon, die Familie, HarperCollins sind ja jetzt alle zusammen in einem Boot und machen dieses Riesending. Und da wäre es natürlich schön, wenn ein Verlag in Deutschland auch immer mal wieder die Literaturkarte halt einfach hochhält. Also das Buch, das Original, Tolkien selbst. Und da wäre es schön, wenn gerade sowas wie die History of Middle-Earth im Deutschen einen Weg auf den Markt findet, weil ich möchte gerne Leute auf die Literatur hinweisen können. Das fände ich persönlich ganz schick.
Ja, und dass wir dann nicht Leute solche Ergebnisse haben wie Shadows of Mordor. Ne?
Yay!
Was nun, sagen wir mal, ich will mich mal vorsichtig ausdrücken, nicht unbedingt kanonisch ist.
Untertreibung des Millenniums, ja.
Also Tolkien würde sich da sicher im Grabe umdrehen, wenn er dieses Spiel sehen würde.
Ein gutes Spiel, aber hat überhaupt nichts mit Tolkien zu tun, ja.
Die Purismusdebatte hatten wir ja schon vor einigen Monaten hier. Dann würde ich auch mit Blick auf die Uhr mal zum Ende kommen. Habt ihr noch letzte Worte, die ihr unbedingt loswerden wollt? Betretendes Schweigen.
Also die Faszination mit diesem Mammutwerk treibt mich immer noch um. Ich schaue immer mal wieder rein, lese mich wieder fest, obwohl ich die Bücher, wie gesagt, jetzt schon seit 30, 40 Jahren im Schrank stehen habe. Das ist jetzt nichts, kein totes Kapital für mich, sondern ich entdecke immer wieder Neues darin. Und das finde ich einfach großartig, auch sagen wir mal, von einem publizistischen Werk, dass man so etwas hat, die man immer noch wieder etwas abgewinnen kann.
Ja, die letzten 3 Kommentare, Maria, im Chat sind auch sehr auffallend. Also einer schreibt, das Tempo des Verlags, den Namen kann ich gerade nicht aussprechen, Minotauro,
ja.
Für Spanisch angewandt hat, war ein Buch pro Jahr. Wäre jetzt natürlich mit der Amazon-Serie ein bisschen
knapp. Boah.
Ein bisschen knapp, aber viel schöner finde ich ja, was Patrick geschrieben hat. Aber ihr habt mich überzeugt dafür. Und er war ja einer, der so als Hartkritiker dagegen eingestiegen ist. Vielleicht kriegen wir das ja bei Claire Conta. Ich schicke Stefan mal den Link, so guck mal. Vielleicht hast du ja mal eine Stunde Zeit, hörst dir an. Wir haben uns da mal ein paar Gedanken gemacht. Wir hätten auch schon 2 an der Hand.
Also genau so machen wir das.
Dafür ist die Deutsche Tolkien-Gesellschaft da, denn wir halten unseren Professor immer hoch. So ist es, genau. Ja,
genau.
Wir wollen seine Werke allen zugänglich machen, egal welche Sprache sie sprechen. Und vor allem natürlich, wenn sie Deutsch spricht. Gut, dann habe ich diesmal tatsächlich gar kein Schlusswort, wie ich das sonst immer habe. Ich denke aber, unser Fazit ist, brauchen wir eine Übersetzung? Ja, bitte. Wann brauchen wir sie? Bald.
Jetzt.
Und wer soll sie lesen? Bitte alle. Und damit, denke ich, haben wir doch wieder eine sehr spannende Diskussion gehabt mit sehr vielen verschiedenen Aspekten, die es zu beachten gilt bei dieser Übersetzung. Aber wir brauchen sie definitiv. Damit bedanke ich mich bei den DiskussionsteilnehmerInnen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und so rege diskutiert habt. Es war wirklich sehr spannend, euch zuzuhören. Ich bedanke mich auch an Katrin, die mich diesmal mit den Kommentaren unterstützt hat. Nicht diese Katrin, eine andere Katrin. Dann bedanke ich mich an Tobias, der, obwohl er auch hier saß, noch die Technik geschmissen hat.
Annika macht die Technik im
Hintergrund. Das wollte ich gerade sagen. Und an Annika, die etwas im Hintergrund getan hat, was ich leider nicht ganz mitbekommen habe. Aber vielen Dank, Anni, dass du auch da warst. Dann verweise ich auf die nächsten Talkshows. Die nächste findet am 15. September statt und bespricht endlich das Thema, auf das wir alle warten, nämlich, was erhoffen wir uns von der Amazon-Serie? Ruhe da hinten. ich weiß, ihr wollt alle mitdiskutieren. Ich bekomme immer noch Leute, Leute melden sich immer noch fürs Podium. Wir haben leider schon mehr als genug TeilnehmerInnen, auch wenn wir heute gesehen haben, dass es auch mit 5 sehr gut klappt. Falls euch die heutige Diskussion gut gefallen hat, könntet ihr euch für die Diskussionsrunde im Oktober melden. Da geht es nämlich um die Herr-der-Ringe-Übersetzung, unser aller Lieblingsthema, unser Marcel verlässt den Raum. Worüber wir uns doch am allerliebsten unterhalten, wenn wir unter Tolkien-Fans sind, sagen wir mal ehrlich. Und dafür könnt ihr euch gerne noch melden. Benutzt dafür einfach das Formular auf talkshow.de. Das ist die Seite dieser Diskussionsrunde. Da findet ihr auch alle Infos und auch die Podcast-Folgen, die dann nach und nach rauskommen. Und damit würde ich euch entlassen in den Abend oder in die Nacht. Schlaft alle gut, träumt von Mittelerde und wir sehen uns nächsten Monat wieder.
Vielen Dank, Maria. Ciao.
Danke, danke.
Wiedersehen.
Die Talkshow ist eine Online-Diskussionsrunde der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Im Nachgang bereiten wir die Folge für euch auf und veröffentlichen sie hier im Tolkcast, dem Podcast rund um Tolkien und seine Werke. Bis zur nächsten Folge des Tolkcast wünschen wir euch eine tolkieneske Zeit.